Schönen guten Morgen, heute ist endlich Wochenende, Samstag. Du bist bei den Daily Meditations, es ist der 13. März. Hinter uns liegt die geniale Antwort auf die Spitzelfrage nach den Steuern. Tja, wenn man Jesus mit dieser Frage nicht kriegt, in die Falle hinein, dann muss man andere Themen suchen. Die Sadduzäer, die hätten da eine Frage. Ich lese Lukas 20, 27 bis 40 aus der Basisbibel. Da kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer behaupten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Sie fragten Jesus: Lehrer, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kinderlos ist, dann soll sein Bruder die Frau heiraten. So kann er dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal sieben Brüder. Der erste heiratete eine Frau und starb kinderlos. So erging es auch dem zweiten. Auch der dritte heiratete sie, ebenso die nächsten bis hin zum siebten. Alle starben kinderlos. Zuletzt starb auch die Frau. Wie wird es nun bei der Auferstehung der Toten sein? Mit wem wird die Frau dann verheiratet sein? Alle sieben haben sie ja zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: In dieser Welt heiraten die Menschen und werden geheiratet. Anders ist es für alle, die in Gottes neuer Welt leben dürfen und von den Toten auferstehen. Weder heiraten sie, noch werden sie geheiratet. Diese Menschen können dann auch nicht mehr sterben. Sie sind wie Engel und Kinder Gottes. Denn sie sind Kinder der Auferstehung. Dass Gott die Toten auferwecken wird, hat Mose schon bei der Begegnung am Dornbusch deutlich gemacht. Er nennt den Herrn den Gott Abrahams. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige der Schriftgelehrten: Lehrer, das war eine gute Antwort. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Ja, die Sadduzäer, das sind eine spezielle Partei mit einer speziellen Frömmigkeit und Theologie. Sie hatten zwar eine Jenseitserwartung, aber sie glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Denn die fanden sie noch nicht in der Tora, erst bei den Propheten. Aber die waren für die Sadduzäer nicht maßgeblich. Bei der konstruierten Frage, die natürlich ein bisschen humorvoll klingt, klingt vor allem die Tora-Weisung der sogenannten Schwagerehe durch. Stirbt ein Mann ohne männliche Nachkommen, dann muss sein Bruder für ihn einen männlichen Nachkommen zeugen, damit die Großfamilie überlebt. Wenn eine Witwe nun beispielsweise nacheinander die sieben Brüder ihres verstorbenen Mannes heiratet, weil sie nie den männlichen Nachkommen bekommen hat, wen bekommt sie im Jenseits als Mann? Wen sieht sie als Ehemann wieder? Ja, was sagt Jesus dazu? Diejenigen, die gewürdigt worden sind, an der kommenden Welt teilzuhaben und von den Toten aufzuerstehen, heiraten nicht mehr. Diese Menschen können auch nicht mehr sterben. Sie sind wie Engel. Die ganze Antwort von Jesus klingt ein wenig holprig. Entscheidend ist diese Formulierung: diejenigen, die gewürdigt worden sind. Das ist eine Passivkonstruktion. So wird von Gott gesprochen, ohne ihn zu nennen. Gott erachtet jemanden für würdig. Dadurch wird als allererstes deutlich: Diese Würde bringen wir Menschen nicht mit. Sie gehört nicht zu uns. Sie gehört uns nicht. Die Teilhabe an der Auferweckung und an Gottes neuer Welt, die wird uns von Gott geschenkt. Ich kann also nicht von der Auferweckung sprechen, ohne zugleich vor allem von Gott zu sprechen. Ja, und jetzt zum Stichwort heiraten. Nicht allein das Heiraten wird bedeutungslos, sondern auch das Wiedersehen von Personen verliert an Bedeutung. Warum? Das Jenseits ist keine Fortsetzung des Diesseits. Wir werden so ganz anders sein, wie Engel. Engel haben keine Familie. Engel haben kein Geschlecht. Das heißt, der uns geläufige Kreislauf, der uns als Menschen zutiefst prägt, von Geschlechtsverkehr, Geburt, Heirat, Klein- und Großfamilie bis hin zum Tod, gehört allein zu dieser Welt. Ein geschlechtsloses, engelgleiches Leben ohne Familie, das ist für uns aber gar nicht vorstellbar. Damit macht Jesus klar, wir dürfen uns das Jenseits nicht als Fortsetzung unserer Welt vorstellen, nur noch viel, viel schöner. Von unserer Welt können wir nicht auf die Auferstehungswelt schließen. Ja, und ich glaube, dass wir das manchmal tun. Wir sind halt Menschen und wir haben menschliche Vorstellungen. Aber das ist sehr, ich sag mal, gefährlich. Den Engelvergleich toppt Jesus noch. Vers 36b. Sie sind wie Engel und Kinder Gottes, denn sie sind Kinder der Auferstehung. Ja, und hier geht es mir um die Formulierung Kinder der Auferstehung, so wie es in der Basisbibel heißt. Denn natürlich steht da wörtlich Sohn der Auferstehung. Das ist wichtig, denn da steckt eine orientalische Redeweise drin und die hängt am Sohn. Beispiel: Er ist ein Sohn des Friedens. Damit wird gesagt, dass jemand voll und ganz vom Frieden geprägt ist. Genauso kann man jemanden beschimpfen. Er ist ein Sohn des Hundes, ein Hundesohn. Damit drückt man aus, der Typ ist durch und durch schlecht. Und so spricht Jesus vom Sohn der Auferstehung, Auferstehungssohn, und sagt damit, dass man voll und ganz von der Auferstehung geprägt ist. Und dies macht zugleich zu Kindern Gottes. Also, Auferstehungssohn, Kind der Auferweckung und Kind Gottes. Das wird von Jesus so eng zusammengesehen, dass beides zusammenfällt. Kind Gottes ist identisch mit Kind der Auferstehung. So hat bisher noch niemand von der Auferweckung gesprochen. Den Sadduzäern bleibt die Luft weg. Jesus sagt damit, wer nach der Auferstehung fragt, der fragt damit nach Gott selbst. Und das will auch ich bei Gesprächen rund ums Jenseits, Tod und Auferweckung im Kopf behalten. Und dann zitiert Jesus Exodus 3,15. Da antwortet Gott dem Mose auf die Frage nach seinem Namen. Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, mit dem man mich anrufen soll von Generation zu Generation. Und Jesus fügt hinzu, Vers 38, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und dazu muss ich einen kleinen Schlenker machen. Yahweh, der unausgesprochene Name Gottes, da steckt das Verb Hayah drin. Und das ist Sein. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin der Seiende. Und nun gibt es Verben, mit denen kann man ganz allein einen Satz bilden. Ich gehe. Punkt. Ich arbeite. Punkt. Alles vollständige Sätze. Es gibt aber auch andere, sogenannte enklitische Verben, die brauchen eine Ergänzung. Ich küsse ist zum Beispiel kein vollständiger Satz. Ich küsse dich. Das geht. Oder ich umarme dich. Und so ist im Hebräischen im Gegensatz zum Deutschen das Verb sein enklitisch. Das bedeutet, im Hebräischen ist sein auf einen Adressaten bezogen. Ich bin. Nur so ganz allein. Geht nicht. Yahweh heißt daher nicht ich bin, der ich bin, sondern er heißt ich bin im Hinblick auf jemand anderes, im Hinblick auf dich. Und so kommen wir zu dieser Übertragung, ich bin für dich da. Das ist Gottes Name. Jahwe hat sich so dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob zugewandt. Und mit diesen Menschennamen, in seinem Namen, stellt Jahwe sich dem Mose vor. Hast du das wirklich gehört? Adonai hat die Menschennamen in seinen eigenen Namen aufgenommen. Wenn Gott also an seinen eigenen Namen denkt, an sich, dann denkt er automatisch auch an diese Menschen. Näher geht nicht. Und ich bin jedes Mal sprachlos, wenn ich mir das bewusst mache. Nun sind die aber, die im Namen Gottes eben auch vorkommen, zur Zeit des Mose alle schon längst tot und verwest. Und dennoch nennt sich Gott nach diesen dreien. Und daher sagt Jesus, diese drei sind für Gott nicht tot, weil Gott selbst das Leben ist und daher ein Gott der Lebenden. Wenn du an den Gott glaubst, der diesen Namen Jahwe hat, was ist dann mit deinem Tod? Gilt der Name Gottes nur für deine kurze Lebenszeit? Und wenn du stirbst, dann lässt Gott sich umtaufen, weil er sich dir nicht mehr zuwenden kann, weil du ja dummerweise gestorben bist? Nein, sein Name ist auf ewig, ich bin für dich da. Jesus sagt das auch in Bezug auf die Toten. Der Name Gottes, Gott selbst, ist nicht durch den Tod begrenzt. Wenn Jahwe auch nach deinem Tod Jahwe heißt, dann kannst du nicht tot für Gott sein, denn Gott trägt dich immer noch in seinem Namen und ist deshalb immer noch für dich da. Und das lässt dich auf die Auferstehung hoffen. Der Auferstehungsglaube hängt also nicht an uns und unserem Glauben, sondern ganz allein an Gott. Und die Frage ist auch nicht, werden wir unsere Lieben wiedersehen? Die Frage ist, wen sieht Gott an? Darauf sagt Jesus, er sieht die an, die er in seinem Namen trägt. Mit seinem Namen verbürgt sich Gott, dass er nicht ohne Abraham, Isaak und Jakob und all die anderen Gott sein will. Die Hoffnung auf die Auferstehung liegt daher im Namen Gottes verborgen. Daher, ich glaube nicht an ein Phänomen Auferweckung. Ich hoffe nicht auf die Auferweckung der Toten, weil ich den Verlust von Verstorbenen nicht aushalten kann. Nein, ich wage es, an eine Auferstehung zu glauben, weil ich an den lebendigen Gott glaube, der in jedem Fall ein Gott der Lebenden ist. Gott kann in seiner Liebe nicht genug von uns bekommen. Wem Gott sich einmal zugewandt hat, mit wem er einmal ein Gespräch angefangen hat, mit wem er einen Weg begonnen hat, mit wem er eine Geschichte hat, den lässt er nie mehr allein. Gott lässt nicht locker. Dafür steht er mit seinem Namen. Und das verbirgt sich hinter dem Begriff Auferweckung. Jo, das halte ich fest. Er trägt unseren Namen in seinem Namen. Enger geht nicht. Und ohne die hebräische Bibel, ohne das Erste Testament, könnten wir das gar nicht glauben. Fantastischen Samstag, den wünsche ich euch. Shalom.